Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, meine Tochter hatte ein besonderes Talent, als sie klein war. Sie konnte sich in jedem Bilderbuch selbst entdecken. Egal welches Buch wir angeschaut haben, irgendwann zeigte sie auf eine Person, vorzugsweise ein Mädchen mit langen Haaren, und sagte: Das hier. Das bin ich. Was kann einer Geschichte Besseres passieren, als dass sich jemand darin wiederfindet? Die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, die wir eben gehört haben, die hat auch so etwas von einem Bilderbuch, in dem man sich selbst entdecken soll. Jesus hat sie erzählt, er präsentiert uns das Bild einer Familie mit ziemlich verschiedenen Personen und fragt uns: Welcher bist du? Wo erkennst du dich wieder? Ein Vater, zwei Söhne. Der eine, der Jüngere, lässt sich sein Erbe auszahlen und zieht in die Welt, wo er sein Vermögen verschleudert. Der andere, der Ältere, bleibt zu Hause, hilft seinem Vater treu in der Wirtschaft. Und als sein jüngerer Bruder Jahre später zurückkommt, völlig runtergekommen, da muss er mit ansehen, wie sein Vater diesen Taugenichts voll Freude an sein Herz drückt, als sei nichts gewesen. Das findet der Ältere so dermaßen unfair, am Rande der großen Party, die gerade für den Heimkehrer ausgerichtet wird, brüllt er seinem Vater seinen ganzen Frust ins Gesicht. Diese Geschichte gehört zu den bekanntesten der Bibel und, wie ich finde, zu den wichtigsten. Sie hat schon manches Herz umgekrempelt, wenn Menschen diese Geschichte betrachtet haben und merken plötzlich: das bin ich. Bin ich vielleicht der jüngere Sohn? Ich sehe ihn vor mir, wie er da nach Hause kommt, zerrissene Kleidung, barfuß, nach Schweinestall stinkend, die ganze Vergangenheit, die ganze Entfremdung, das ganze Versagen klebt an ihm. Er hatte nichts vorzubringen zu seiner Verteidigung, nichts zu erwarten von seinem Vater, von dem er sich vorzeitig sein Erbe auszahlen lassen hat. Und der Vater, der läuft ihm entgegen, er umarmt ihn, den Entfremdeten, er küsst ihn, den Anrüchigen, er fragt nichts, verurteilt nichts, er liebt schweigend. Liebe Gemeinde, Jesus erzählt diese Geschichte ja als Gleichnis. Das, was sich hier abspielt, das gleicht dem, was sich zwischen Gott und Menschen abspielt. Was für ein großartiges Bild, wenn sich jemand in diesem verlorenen Sohn wiedererkennt. Er oder sie darf sich von ihrem himmlischen Vater umarmt wissen. Wenn jemand das Gefühl hat, so wie ich bin, mit meinem Versagen, mit meiner verkorksten Vergangenheit, so wie ich jetzt dastehe, kann mich niemand mehr riechen, geschweige denn in die Arme nehmen. Doch Gott kann das. Er tut es immer wieder. Er überrascht seine verlorenen Söhne und Töchter mit einer Liebe, die keine Bedingungen stellt. Vielleicht denken Sie aber eher: Na, so weit wie dieser Sohn habe ich es nie getrieben. Ich auch nicht. Trotzdem gibt es an diesem jüngeren Sohn Züge, in denen ich mich wiederfinde. Sein Leichtsinn, seine Ignoranz, sein egoistisches Streben oder einfach seine Verlorenheit dort in der Fremde, seine Gottferne. Und dann diese Botschaft der Geschichte: Da ist trotz alledem ein Vater, der auf mich wartet. Zu ihm dürfen wir immer wieder nach Hause kommen, jederzeit. Für mich ist das stärkste und das treffendste Bild für den Glauben: nach Hause kommen. Deshalb auch das Gebet bei Frederiks Taufe, er möge bei Gott eine Heimat finden und in der christlichen Gemeinde eine Familie. Es gibt fast in jeder Biografie Jahre der Entfernung vom Glauben, Zeiten, die uns von Gott entfremden. Im Bild unserer Geschichte sehe ich, unserem himmlischen Vater ist das nicht egal. Er sehnt sich nach seinen Kindern und er gibt sie nie auf. Er hält ihnen die Tür offen. Wo finde ich mich wieder in dieser Geschichte? Es kann ungeheuer tröstlich sein, sich als verlorener Sohn, verlorene Tochter in den Armen des himmlischen Vaters wiederzufinden. Aber das Bild, das die Geschichte malt, ist keine Idylle. Es ist ein Bild einer Familie, in der manches schief liegt. Ja, ein Blick in die Abgründe der menschlichen Seele. Und sich darin zu entdecken, ist nicht unbedingt amüsant. Vielleicht ergeht es einem wie mit den berühmten unabsichtlichen Erinnerungsfotos, die man zuweilen bekommt, aufgenommen von der Blitzerkamera bei überhöhter Geschwindigkeit. Wie gern würde man da sagen, nee, das da bin ich gar nicht, da ist ein anderer gefahren. So könnte es einem mit diesem Bild des älteren Sohnes gehen. So ein Griesgram, ein Besserwisser, Spießer, hätten wir in unserer Jugend gesagt. Nein, so bin ich nicht. Ich bin doch tolerant. Ich weiß doch, dass wir als Christen offen sein müssen, auch für Leute mit abgeranzten Klamotten. Das ist die Theorie. Aber wenn ich eine Weile auf diesen älteren Sohn schaue, entdecke ich auch an ihm Züge, die mir nicht ganz fremd sind. Zum Beispiel, dass er meint, ich weiß, wie man leben muss. Ich kenne den richtigen Weg. So denken die älteren Söhne und Töchter. Sie können die Verlierer und Versager ertragen, notfalls. Aber nur aus einer Machtposition heraus, nur in dem Wissen, ich weiß es besser und ich mache es besser. Das hätte der Vater ja auch mal bestätigen können. Du bist besser als der da. Aber das sagt der Vater nicht, denn es war nicht alles besser bei diesem älteren Sohn. Das hatte er zu lernen. Der Weg des jüngeren Bruders war nicht prinzipiell falsch oder böswillig. Das Vaterhaus verlassen, das war damals das Los der jüngeren Geschwister. Der Älteste führte den Hof weiter, der Jüngere musste sehen, wie er sein Brot verdient. Und in Zeiten der Wirtschaftskrise hieß das damals wie heute, das Glück im Ausland versuchen. Wohin der jüngere Bruder dann geraten ist, in welche Sümpfe und Abgründe, das ist eine andere Geschichte. Aber der Aufbruch von zu Hause war nicht prinzipiell falsch. Neues ausprobieren, den eigenen Weg suchen, das ist keine Sünde. Bis heute haben die älteren Söhne und Töchter an diesem Punkt eine Wissenslücke. Es gibt nicht nur den einen Weg durchs Leben. Das müssen wir lernen. Der ältere Bruder geht einen scheinbar perfekten Lebensweg, aber dann kommt raus, er ist zutiefst unglücklich damit. Im Gespräch mit seinem Vater stellt sich raus, sein scheinbar so braves und anständiges Leben ist auf einer Lüge gebaut. Die Lüge heißt, du musst dir dein Leben verdienen. So viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du? So der bittere Vorwurf an den Vater. Und vielleicht hat er sogar recht. Vielleicht hat er wirklich noch nie ein Gebot übertreten, hat wirklich geackert wie ein Sklave. Das war nicht gelogen. Aber darunter lauert die Lebenslüge. Du musst dir dein Leben verdienen. Das war der große Irrtum. Denn vor lauter Unterwürfigkeit hat dieser brave Sohn übersehen, dass der Vater ihm längst allen Reichtum, alle Freuden angeboten hatte. Er gönnt sie seinem Sohn von Herzen. Kind, alles, was mein ist, ist doch dein, sagt der Vater. Das war schon immer so. Nur du wolltest es nicht wahrhaben, konntest es nicht wahrhaben, es dir nicht schenken lassen. Du wolltest es dir verdienen. Es gibt sie auch heute noch, gerade in der Kirche, solche älteren Söhne und Töchter, die ein Leben lang Sklaven Gottes bleiben, aber nie zu Kindern Gottes werden. Kinder genießen fröhlich und selbstverständlich die Gaben ihrer Eltern. Kinder dürfen fröhlich und selbstverständlich Fehler machen und gestehen deshalb auch anderen Fehler zu. Aber dieser Sohn in unserer Geschichte meinte, man muss sich sein Leben verdienen. Wenn Sie jetzt merken, so fremd ist mir dieser ältere Sohn doch nicht, dann tut es gut hinzusehen, wie der Vater auf ihn reagiert. Er lässt auch ihn nicht links liegen. Wer nicht will, der hat schon selber Schuld, wenn er nicht mitfeiern will. Nein, so wie der Vater dem einen entgegengelaufen ist, als er zerlumpt nach Hause kam, so geht er jetzt dem anderen nach, als der Verbitterung in seinem Herzen spürt. Er hält ihm keine Standpauke, sondern redet ruhig und ehrlich zu ihm. Das Schönste und Wichtigste ist, mit welchen Worten der Vater diese Rede beginnt. Mein Sohn. So begegnet unser himmlischer Vater seinen manchmal verbitterten Menschen. Mein Sohn, meine Tochter, Kind bist du, nicht Sklave, und alles, was mein ist, ist dein. Und damit fällt der Blick auf die dritte Person in dem Bild, das die Geschichte malt. Natürlich, der Vater, die Hauptperson. Im Gleichnis ein Bild für Gott. Und so verstehen die meisten von uns auch das, was dieser Vater tut. Es ist göttlich, großartig, übermenschlich, untypisch. Wir würden nie wagen, uns diese Rolle anzumaßen. Ich habe das auch immer so gesehen, bis ich ein Buch von Henry Nouwen las. Nouwen war Professor für Psychologie und Pastoraltheologie in Holland und in den USA. Und er erzählt ganz eindrücklich, wie ein Gemälde seinem Leben eine andere Wendung gegeben hat. Rembrandts Meisterwerk, Die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Und Nouwen fährt extra mehrere Male nach Leningrad, so hieß das damals, in die Eremitage, um dieses Rembrandt-Bild zu studieren. Und je länger er sich damit beschäftigt, so klarer wird es ihm, es ist das Bild des Vaters, das für mich zum Leitbild werden soll. Nouwen schreibt, ich habe beides erlebt. Ich bin als verlorener Sohn in die Arme meines himmlischen Vaters gefallen. Ich habe als älterer Sohn gelernt, mich von Gott beschenken zu lassen. Aber irgendwann kommt auch im Glauben die Zeit der Reife. Und dann soll ich für andere zum Vater werden. Selber die Arme ausstrecken zum Segen, selber vergeben, selber schweigend lieben, ohne Gegenforderung zu stellen. Keine Frage, da stimme ich Henry Nouwen zu, die Welt bräuchte solche Menschen, die so lieben, ohne Standpauken, ohne zu klammern, ohne alles besser zu wissen, ohne Bedingungen. Aber können wir uns in dieser Geschichte auch in dem Bild des Vaters wiederfinden? Ist das nicht anmaßend, Gottes Rolle übernehmen zu wollen? Nein, genau dahin zielt Jesus mit seiner Geschichte. Gottes Barmherzigkeit soll aus uns barmherzige Menschen machen. Wir dürfen nur nicht wieder ein Du sollst daraus machen. Nein, du kannst, weil Gott so ein großartiger Vater ist. Liebe Gemeinde, wo finden Sie sich wieder in unserer Geschichte? in dem Jüngeren, der nach einer Zeit der Entfremdung seine Heimat bei Gott wiederfindet, in dem Älteren, der in seiner Verbitterung lernt, Gott gönnt dir etwas, mehr als du glaubst, oder in dem Vater, der bedingungslos liebt. In einem bin ich jedenfalls sicher, rausfallen aus diesem Bild des Evangeliums soll niemand von uns. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.